Das hat eben ganz viel mit Machtstrukturen zu tun. Frauenthemen werden kulturell abgewertet und Männerthemen aufgewertet. Und das spielt da immer mit, wenn man es sich nicht bewusst macht.
Eines ist klar, es gab und es gibt immer Literatur von Frauen. Es ist nur die Frage, ob sie gesehen wird.
Und diese Frage stellt sich schon beim Blick in unser Bücherregal. Die Literaturwissenschaftlerin und Autorin Nicole Seifert hat die Probe aufs Exempel gemacht und nachgezählt. Denn sie hatte einen Verdacht, nämlich den, dass Bücher von Frauen immer noch weniger publiziert werden als die von Männern. Dass Schriftstellerinnen anders kritisiert und ihre Texte weniger rezensiert werden. Und dass im Kanon der Weltliteratur Werke von Frauen immer noch unterrepräsentiert sind. Ihre Recherchen haben ihr leider Recht gegeben und auch die Zählung ergab: 2/3 Autoren, 1/3 Autorinnen. Als erste Gegenmaßnahme hat sie daraufhin beschlossen, ein Jahr lang nur noch Bücher von Frauen zu lesen. Aus dem Jahr wurden inzwischen mehr als 3, langweilig ist ihr dabei nicht geworden.
Nee, Fahrt ist mir gar nicht, weil sich so ganz neue Welten aufgetan haben beim Autorinnenlesen und sich auch so Traditionen zeigen, mehr und mehr, und Gemeinsamkeiten in dieser großen bunten Welt, möchte ich doch dazu sagen, dass das eigentlich immer spannender wird. Also vermissen tue ich nichts. Ich habe ja auch wirklich vorher ein langes Leseleben, das eben sehr von männlichen Autoren dominiert war.
In ihrem Buch Frauenliteratur, wobei das Wort Frauen durchgestrichen ist, deckt sie von verschiedenen Seiten auf, wie sehr in Zeiten von vermeintlicher Gleichberechtigung Autorinnen und ihre Werke immer noch, wie es auch im Untertitel heißt, abgewertet werden und vergessen sind. Ein vermeintlicher Grund für die Unterrepräsentation in diversen Kanons ist die Annahme, dass Frauen ja weniger geschrieben hätten als Männer. Doch genau genommen wissen wir das nicht, denn, wie wir von Kerstin Putz, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Literaturmuseums der Österreichischen Nationalbibliothek, schon gehört haben, schreibende Frauen gab es immer.
Der Grund, warum die Literatur von Frauen im Kanon der österreichischen Literatur, aber auch der Weltliteratur noch immer unterrepräsentiert ist, dieser Grund oder eher diese Gründe sind vielfältig. Eines ist klar, es gab und es gibt immer Literatur von Frauen. Es ist nur die Frage, ob sie gesehen wird. Eine Aufgabe so einer Institution wie des Literaturmuseums der Österreichischen Nationalbibliothek ist ganz sicher auch, die Literatur von Frauen sichtbar zu machen. Denn Literatur von Frauen brauchte und braucht immer noch Fürsprecherinnen. Sie braucht Verlage, sie braucht eine Literaturkritik, die sie beachtet, sie braucht die Wissenschaft, die sie sieht, und sie braucht auch Institutionen. Bibliotheken, Archive müssen Literatur von Frauen sammeln und Museen müssen diese Texte sichtbar machen. Literatur von Frauen ist deswegen auch unterrepräsentiert, weil in vielen Institutionen einfach Männer gesessen sind und manchmal noch sitzen, die Literatur von Frauen als ein Sonderthema betrachtet haben oder manchmal in Ausnahmefällen dies auch heute noch tun. Es gibt ein Standardwerk der feministischen Literaturwissenschaft von Joanna Russ, das den Titel trägt How to Suppress Women's Writing, nicht ins Deutsche übersetzt, in den 80er Jahren erschienen. Und das ist deswegen ein so wichtiges Buch, weil Joanna Russ in diesem Text offenlegt, was die Mechanismen sind, um Literatur von Frauen permanent abzuwerten und auch zu unterdrücken. Zum Beispiel, man sagt, Literatur von Frauen stammt gar nicht von Frauen. Oder Literatur von Frauen ist trivial, ist nur Unterhaltungsliteratur. Literatur von Frauen behandelt nur Frauenthemen. Oder schreibende Frauen sind nur einzelne Ausnahmeerscheinungen. Sie haben keine Tradition begründet. Und das sind die Rhetoriken des Vergessens und auch des Verschwindenmachens von Literatur von Frauen.
Zum Verschwinden trägt auch der Begriff Frauenliteratur bei, den Nicole Seifert mit ihrem Buch offensiv in Frage stellt.
Ja, der Begriff Frauenliteratur wird eigentlich immer abwertend benutzt. Das ist das Problematische daran. Der bezeichnet zwar Unterschiedliches, also zum einen wird er oft verwendet so für eben Genre, Unterhaltung, und er wird aber auch für hochliterarischere Texte dann benutzt, wenn sie von Frauen sind und vermeintlich auch für Frauen. Das geht dann übers Thema einfach. Und das stört mich, weil wir ja auch nicht von Männerliteratur reden, sondern abgegrenzt wird es eben von so etwas Allgemeinem. Deshalb finde ich, brauchen wir den Begriff eigentlich nicht.
Mit Frauenliteratur werden Themen abgewertet, über die Frauen schreiben, weil sie ihre Lebensrealität waren und sind, genauso wie Männer es tun. Doch Frauen waren vor noch gar nicht allzu langer Zeit vor allem ans Haus gebunden. Ihnen stand die Welt längst nicht so offen wie den Männern. Weibliches Schreiben unterscheidet sich von männlichem also nicht in der Qualität oder dem Stil, sondern am Inhalt, an den Erfahrungen, die ins Wort gebracht werden.
Ich finde, der Begriff weibliches Schreiben ist was anderes. Man muss nur aufpassen, wie man ihn versteht. Also wenn man das so biologistisch meint, wie es beispielsweise Marcel Reich-Ranicki tatsächlich ja gemeint hat, dass Frauen, also dass irgendwas hormonell im Gehirn oder wo auch immer so anders ist, dass Frauen deshalb Gedichte und Novellen können, aber Romane nicht oder irgendwie sowas Komisches, so ist es. Also so meine ich es nicht. Aber dadurch, dass Frauen eben über Jahrhunderte ein so anderes Leben haben mussten als Männer, weil sie einfach beispielsweise nicht dieselbe Bildung hatten, viele Berufe nicht ergreifen durften, aufs Haus verwiesen und vom öffentlichen Leben ausgeschlossen waren, haben sie auch genau darüber geschrieben. Das sind andere Themen. Es sind auch also lange gewesen, auch wenn Frauen heute über alles, also an allem theoretisch teilhaben können, da kann man auch drüber streiten. Aber es gibt auf jeden Fall da eine spezifische Tradition. Zum Beispiel gibt es immer Bilder des Gefangenseins und der Flucht, wo zum Beispiel, es gibt so eine ganz tolle Untersuchung, die heißt The Mad Woman in the Attic, die ist aus den 70er Jahren schon ein ganz dickes literaturwissenschaftliches Werk, wo zwei Literaturwissenschaftlerinnen nachgewiesen haben, dass in der englischen viktorianischen Literatur Frauen meist entweder als Engel oder als Monster dargestellt werden. Und dass die Autorinnen wiederum damit so ihren eigenen Umgang gefunden haben und das so unterminiert haben durch die Figuren, die sie selbst entworfen haben. Und gleichzeitig aber natürlich auch darüber geschrieben haben, wie es ist, in so einer Welt zu leben, in der man entweder das eine oder das andere ist, eben in einer patriarchalen Welt und Wertvorstellung. Das sind eben Dinge, die sich so in ihrer Vielfalt, aber eben auch in den Gemeinsamkeiten mir jetzt erst zeigen, je mehr ich da lese über die Jahre.
Frauenthemen unter Anführungszeichen haben sozusagen den Makel, nur Frauen zu interessieren. Wenn wir nur kurz daran denken, was wir selbst in der Schule gelesen haben, was die Standardwerke der Weltliteratur sind, dann haben wir gelernt, dass Faust eine Figur ist, die uns allgemein menschlich interessiert. Das ist eine anthropologische Konstante, der Konflikt einer Figur. Denken wir hingegen an Frauenfiguren, denken wir an Effi Briest oder Medea, dann denken wir daran, dass damit bestimmte Problematiken, die Frauen, aber auch nur Frauen betreffen, verbunden sind. Und das ist ein Stigma, denke ich, das immer noch der Literatur von Frauen anhaftet. Und wenn man sich die Literaturgeschichte ansieht, dann mussten sich Frauen natürlich erst einen Platz in dieser Geschichte erkämpfen. Ich denke, Virginia Woolf hat es immer noch am fulminantesten beschrieben in ihrem Essay Room of One's Own, ein eigenes Zimmer, wo sie sagt, was brauchen Frauen, um schreiben zu können? Sie brauchen Unabhängigkeit, das bedeutet auch finanzielle Unabhängigkeit. Sie brauchen ein eigenes Zimmer, das heißt Ruhe vor Haushalt, Familie, Mutterschaft. Aber, und das ist das Entscheidende, sie brauchen eine Tradition von schreibenden Frauen im Rücken, an die sie anschließen können. Denn nur so können sie auch die Literatur von Frauen sozusagen in die Zukunft weiterschreiben. Und das ist, finde ich, ein sehr wichtiger Gedanke. Man muss sich in eine Tradition einschreiben können. Und wenn diese Tradition nicht sichtbar ist, verschüttet ist, dann ist es auch schwierig, an sie anzuschließen.
Um diese Traditionsstränge sichtbar werden zu lassen, gibt es immer mehr Verlage, die vergessene Autorinnen wieder ans Licht bringen. Im englischsprachigen Raum ist da schon einiges geschehen, aber auch so manche Autorin aus Österreich findet wieder einen Weg ins Buchgeschäft und somit in die Öffentlichkeit. Kerstin Putz.
Wenn wir uns die lange Vergessensgeschichte der Literatur von Frauen ansehen, ließen sich da viele Autorinnennamen nennen. Wenn wir jetzt mal ansetzen im 20. Jahrhundert, am Beginn des 20. Jahrhunderts, ich habe vorhin erwähnt, seit 1918 dürfen Frauen in Österreich wählen. Und wenn wir auf die österreichische Literatur blicken, dann ist es ganz sicher so, dass die Zwischenkriegszeit für die österreichische Literatur von Frauen eine sehr wichtige Zeit ist. Nach dem Ersten Weltkrieg ändert sich die Rolle der Frau in der Gesellschaft und damit auch der Platz in der Öffentlichkeit. Frauen drängen an den Arbeitsmarkt, Frauen werden öffentliche Figuren und somit entsteht eine ganz andere Literatur von Frauen. Ich möchte ein Beispiel vielleicht nennen, einer österreichischen Autorin, die ganz großartige Texte in den 1920er Jahren veröffentlicht hat, die nicht nur sprachlich avanciert sind, sondern auch die gesellschaftliche Rolle von Frauen reflektieren. Das ist Mela Hartwig, eine österreichische Autorin, die zum Großteil heute völlig vergessen ist. Sie hat in den 20er Jahren zum Beispiel einen Roman vorgelegt mit dem Titel »Das Weib ist ein Nichts«. Ich denke, wenn man diesen drastischen Titel hört, dann hört man auch den Hallraum der Zeitgeschichte mit, in dem dieses Buch erschienen ist. Ein Roman, der sich in einer drastischen Sprache und ungeschönt mit dem Platz der Frau in der Gesellschaft auseinandersetzt. Andere in den 20er Jahren sehr erfolgreiche Autorinnen waren etwa Vicky Baum, Gina Kaus oder auch Lina Loos. Viele dieser Autorinnen sind heute völlig vergessen, obwohl sie damals in ihrer Zeit sehr hohe Auflagen mit ihren Texten erzielt haben und auch eine sehr breite Leser- und Leserinnenschaft vor allem erreicht haben.
Obwohl es also immer wieder erfolgreiche Bücher von Frauen gegeben hat, sind sie immer wieder in Vergessenheit geraten. Die Gründe dafür sind leider keine Relikte der Vergangenheit, sondern nach wie vor in der Abwertung von Literatur von Frauen zu finden.
Literatur von Frauen ist deswegen auch unterrepräsentiert, weil in vielen Institutionen einfach Männer gesessen sind und manchmal noch sitzen, die die Literatur von Frauen als ein Sonderthema betrachtet haben oder manchmal in Ausnahmefällen dies auch heute noch tun.
Es geht immer um die Sozialisation. Also bei mir war es so und bei meiner Tochter jetzt ist es auch immer noch so, dass die Literatur, die gelesen wird in der Schule, eben von Männern stammt, bis auf super wenige Ausnahmen, also eigentlich meist bis auf so eine Ausnahme vielleicht. Und das bedeutet eben, dass man indirekt lernt, was literarisch ist und was wichtig ist, ist von Männern. Das von denen, was die Autorinnen geschrieben haben, ist dann wohl nicht so wichtig. Und es bedeutet auch, dass alle Jungs und Mädchen und Nichtbinäre sich mit der Welt von Männern beschäftigen. Qua Literatur und in der Geschichte ist es genauso. Das ist ja nicht nur im Deutschunterricht so. Und das führt eben dazu, dass Frauen mehr Verständnis für die Welt von Männern haben und Männer die Welt von Frauen qua Thema abwerten. Aber das ist alles erlernt, das könnten wir alles anders machen.
Rein oberflächlich betrachtet könnte man den Eindruck haben, die Thesen von Kerstin Putz und Nicole Seifert wären übertrieben oder doch längst überholt.
Ich war auch überrascht, muss ich sagen. Ich hatte zwar einen Anfangsverdacht, deshalb habe ich ja mit der Recherche für das Buch begonnen. Aber dass es so ausgeprägt ist, hätte ich auch nicht gedacht. Aber es ist eben alles historisch begründet und es hat auch mit diesen Mythen zu tun. Also ich bin in den 70er und 80er Jahren aufgewachsen in dem festen Glauben, dass wir Mädchen und Frauen gleichberechtigt sind und die gleichen Chancen haben. Und das ist eigentlich erst in sich zusammengebrochen, als ich ein Kind hatte und gearbeitet habe. Das ist eben immer der Punkt, bis zu dem man das glauben kann. Und dann fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Also auch, was jetzt so Rollenverteilung in der Partnerschaft angeht und so. Wenn man sich das vorher nicht klar macht und es macht sich kaum jemand klar, weil man eben in diesem Glauben lebt, dann geht man da in die Falle an der Stelle. Also da gehört ja auch die Literatur natürlich in einen größeren gesellschaftlichen und historischen Zusammenhang. Und genau den habe ich versucht, mir so klar zu machen. Und an der Stelle muss ich auch einen Buchtipp noch loswerden. Die Erschöpfung der Frauen von Franziska Schutzbach ist für mich ja das Sachbuch, der nicht nur der Stunde, sondern irgendwie dieser Jahre. Also wenn man auf wenig Raum diese Zusammenhänge verstehen möchte und auch sich seine eigene Rolle in der Gesellschaft, auch im Kapitalismus, ich meine, das spielt eben das alles da rein, dann ist das Buch. Also das habe ich richtig wie ein Krimi gelesen, obwohl es ein Sachbuch ist.
Es ist also ein strukturelles Problem und daher nicht so leicht aufzulösen.
Deshalb kann man auch nicht sagen, die Medien sind schuld, die Verlage sind schuld oder so, sondern es ist einfach was Strukturelles. Und wenn man sich das nicht klar macht, kann man es auch nicht ändern. Also es ist eben was sehr Grundsätzliches und dadurch auch alles so zäh.
Was ist also zu tun?
Also Ruth Klüger hat schon in den 90er Jahren gesagt, was es bräuchte, wäre, dass in der Schule gelehrt wird, auch die Geschichte der Frauen, auch die Geschichte des Feminismus und der Emanzipation, dass das nicht so ein Nischending ist, sondern dass alle davon wissen, das gehört dazu. Das ist eine Befreiungsbewegung wie die Bürgerrechtsbewegung. Und das muss man schon wissen, um die Gesellschaft zu verstehen. Sonst denkt man eben immer, Feministinnen gucken durch irgendwie so eine Brille, die haben ja eine Meise. Es geht schon darum, die Geschichte zu verstehen, auch das, was bisher da rausgehalten wurde und verdrängt wurde und nicht ins Weltbild passte. Da tut sich ja zum Glück viel. Und ich glaube, genau da muss man ansetzen, eben auch an dieser Überschätzung des Männlichen und der Abwertung des Weiblichen. Das sitzt so tief, das ist eben auch wirklich tief verankert in unserer Kultur. Das ist ja alles nicht erst seit dem 19. Jahrhundert, auch wenn es da nochmal richtig schlimm wurde. Und auch mit den Nationalsozialisten. Es gab eben immer wieder diesen Backlash. Und zwar folgte der immer auf so freiheitliche Bestrebungen, Dinge zu öffnen. Und das ist natürlich jetzt auch wieder zu befürchten, wo sich gerade was tut, dass es als nächstes wieder zwei Schritte zurückgeht. Und da müsste man jetzt ansetzen, dass man diese Dinge jetzt verankert und öffnet.
Wie kann man Frauen im Literaturbetrieb oder generell im Kunstbetrieb sichtbarer machen? Ich habe es erwähnt, die Literatur von Frauen braucht Fürsprecherinnen. Verlage müssen Literatur von Frauen in ihre Verlagsprogramme aufnehmen. Theater müssen die dramatischen Texte von Frauen in ihr Programm aufnehmen. Ich denke, wir leben jetzt gerade in einer Gegenwart, in der sich vieles ändert. Wir haben gelernt, dass der Kanon der Weltliteratur nicht mehr nur männlich ist, sondern vielleicht auch nicht mehr nur weiß ist. Ich denke, es ist eine Zeit des Umbruchs, wo auch die Literatur von Frauen immer mehr die Öffentlichkeit entert. Gleichwohl leben wir immer noch in einer Gesellschaft, in der Gleichberechtigung nicht erreicht ist. Und deswegen ist auch die Literatur und der Literaturbetrieb ein Spiegel davon. Bei uns im Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek haben wir einerseits Spezialführungen am 8. März, um auf die Literatur von Frauen ganz besonders aufmerksam zu machen. In unserer Dauerausstellung haben wir einerseits die Literatur von Frauen in unsere Erzählung von 250 Jahren österreichischer Literatur integriert. Und zum anderen haben wir Stationen in der Ausstellung, wo wir ganz besonders zum Beispiel auf die Literatur und die Texte, die um die neue Frau kreisen, hinweisen.
Deshalb ist es auch so wichtig, finde ich, bei diesen Dingen offen zu sein. Also nicht nur jetzt, nicht nur meinem Buch gegenüber offen zu sein, sondern eben auch dem, was ja viele andere Autorinnen, auch Autorinnen of Color, jetzt so diese Titel, wir müssen über Rassismus reden oder auch was Weiße nicht hören wollen über Rassismus und so. Ich finde, es ist das Allerwichtigste im Moment, da zuzuhören und da offen zu sein, statt so abwehrend zu sein und da gleich irgendein Label drauf zu kleben von Jammern und Opfer und sonst was. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man da jetzt mal die Klappe hält als privilegierter weißer Mensch, als Mann erst recht, und sich das anhört.
Zuhören und aufmerksame Selbstbeobachtung. Wo bin ich Teil des beschriebenen strukturellen Problems? Urteile und handle ich unbemerkt auch nach alten Vorurteilen?
Ich habe für das Buch viele Erlebnisse von Autorinnen zusammengetragen, wo die eben mit ihren eigenen Texten nicht ernst genommen wurden. Und da gibt es wirklich eine ganze Bandbreite. Und so eines der krassesten Beispiele ist immer Rebecca Solnit, die eben ihr Buch »Wie Männer mir die Welt erklären« mit einer Szene beginnt, wo sie auf einer Party ist und ihr ein Mann von einem ganz tollen Buch erzählt. Und dann sagt sie einmal, ja, das hätte sie geschrieben. Und das hört er überhaupt. Da geht er gar nicht drauf ein. Sie sagt es, glaube ich, 2-3 Mal. Und dann sagt ihre Freundin das. Ja, sie sprechen übrigens gerade mit der Autorin. Und er kann es nicht glauben. Und macht auch irgendwie weiter mit diesem Mansplaining. Obwohl, wie sich dann rausstellt, er gar nicht so viel davon gelesen hat. Und sie hat es halt geschrieben. Und das macht eben so wahnsinnig deutlich dieses extreme Ungleichgewicht. Also wer viel redet, wer aber eigentlich die Expertin ist, wer wem nichts zutraut. Ja, letztlich verweist das ja auch wieder auf etwas, was eben tief verankert ist in unserer Gesellschaft. Und es gibt jetzt ein Buch, das habe ich noch nicht gelesen, aber da geht es genau um diesen Authority Gap, so heißt das auch. Ja, eben wem was zugetraut wird. Und das ist so krass, finde ich, auch wenn man so in die Fernseh Talkrunden guckt, wer da sitzt, wer wirklich Ahnung hat, wer sich äußert, vielleicht auch ohne Ahnung zu haben. Ich habe das auch gehört von Menschen, die für diese Fernsehtalkshows arbeiten, dass immer bei der Einladungspolitik schon, ne? Also wenn man die Männer einlädt, dass sie sagen, worum ging es nochmal? Ach egal, ja, ich habe Zeit, ich komme. Und die Frauen 10-mal überlegen, ob sie wirklich kompetent genug sind. Das wäre auch was, wo man ansetzen müsste, aber kann man eben auch nicht so leicht, weil das ja auch mit Selbstwert zu tun hat und eben auch mit dem, was das Publikum wem zutraut. Also braucht man nur auf Annalena Baerbock gucken, was der alles nicht zugetraut wurde und was sie jetzt da abliefert. Also das ist ganz typisch.
Last but not least, was sollen wir nun also lesen? Kerstin Putz.
Eine ganz wichtige österreichische Autorin, wenn es geht um die Reflexion der Rolle der Frau in der Gesellschaft, ist natürlich Marlene Strerowitz, die in allen ihren Romanen auf sprachlich ganz besondere Art und Weise den Ort der Frau reflektiert. Das heißt, wenn man sich mit Gegenwartsliteratur von Frauen auseinandersetzt aus Österreich, wird man an Strerowitz nicht vorbeikommen, aber natürlich auch an vielen weiteren wichtigen Autorinnen wie Elfriede Jelinek, Katrin Röckler oder auch mittlerweile vergessenen Autorinnen wie Brigitte Schweiger, die in den 70er Jahren einen Bestseller vorgelegt hat, Wie kommt das Salz ins Meer, indem sie die Enge einer bürgerlichen Ehe beschreibt. Und das auch wiederum das Eingeschlossensein in einer häuslichen Innenwelt. Ein Roman, der leider heute auch zu Unrecht vergessen ist.
Und Nicole Seifert empfiehlt?
Was tatsächlich bei uns nicht so bekannt ist, in USA gehört es inzwischen zum Kanon, ist Die gelbe Tapete von Charlotte Perkins Gilman, die in einer ganz schönen, schmalen Ausgabe im Dörlemann Verlag erschienen ist. Das ist im Grunde so eine Gruselgeschichte. Also ich habe jetzt die gerade nochmal gelesen, habe wirklich Gänsehaut bekommen, obwohl ich die schon kannte, weil die so gut gemacht ist, wo es eben letztlich darum geht, wie eine Frau im Patriarchat nicht gehört wird und durch die Erwartungen, die sie an sich selber auch stellt, letztlich den Verstand verliert. Diese zwei Ebenen, die Geschichte hat, machen das zu einem wahnsinnigen Leseerlebnis.
Die Moderatorin empfiehlt die Bücher ihrer Gesprächspartnerinnen. Frauenliteratur, abgewertet, vergessen, wiederentdeckt von Nicole Seifert, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Und Mein Leben sieht genauso aus wie ich. Österreichische Autorinnen in der Zwischenkriegszeit, herausgegeben unter anderem von Kerstin Putz. Das letzte Wort hat aus gegebenem Anlass die ukrainische Autorin Tanja Maljatschuk, 2018 Gewinnerin des Ingeborg-Bachmann-Preises. Auch sie musste sich anhören, sie hätte den Preis nur bekommen, weil sie Migrantin sei und man diesen den Vorzug gegeben hätte, quasi aus Quotengründen. Vielleicht, so fragt uns Tanja Maljatschuk, haben wir Migrantinnen einfach mehr zu erzählen?